Grüße Sie zur Vorlesung der Geschichte und Ästhetik der digitalen und audiovisuellen Medien 2, erster Teil Ökonomie. Bevor ich aber loslege, kündige ich an, nächste Woche werde ich was zu der Hausarbeit sagen. Das richtet sich an Sie, aber vor allem auch an alle Zuhörer. Ich hoffe, dass ich das auch rechtzeitig einstelle und Sie das hören, weil Sie dann natürlich die Möglichkeit haben, auch dazu Fragen zu stellen. Das ist ein großer Vortragsblock. Aber natürlich auch die Möglichkeit der Interaktion. Also wir sind jetzt eingeschrumpft auf so einen Restbestand. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten aber dennoch in der Vorlesung dabei sind, nur halt offline. Gut, also nächste Woche hier an dieser Stelle Hinweise zur Hausarbeit. Sie können auch ständig dazu was fragen, aber dann werden viele der Fragen, die Sie sicherlich schon haben, angesprochen und hoffentlich auch geklärt werden. Gut, genug der Vorrede. Jetzt geht es in den spielästhetischen Teil weiter mit ludischen Strukturen, also Strukturen, die sich auf die Regelhaftigkeit von Spielen bezieht. Und das ist heute Ökonomie, also die ganze In-Game-Ökonomie von Ressourcenflüssen und auch die Vermischung mit externer Ökonomie, also mit Echtweltökonomie. Viele Menschen haben sich dazu geäußert, aber wenige substanziell. Die drei Bücher, die ich Ihnen empfehlen kann, wenn Sie sich damit weiter beschäftigen wollen, ist von ein Kapitel aus Ernest Adams' Fundamentals of Game Design, das wiederum Joris Dohrmanns inspiriert hat zu seiner Game Mechanics, was vermutlich das beste Werk in dem Bereich ist und auf seiner Doktorarbeit basiert, die Sie auf der rechten Seite sehen, Engineering Emergence. Das sind interessante Ansätze, wobei das Engineering Emergence ein bisschen formaler ist, aber es ist genauso zwischen formaler Wissenschaft und Game Studies und sicherlich sehr interessant zu lesen. Darauf basiert dann auch der erste Teil dieser Vorlesung, in dem wir uns Elemente von Spielökonomien anschauen, die halt in diesem Machinations, heißt das Modell oder diese Modellierungssprache, ist eine grafische Modellierung von Spielökonomien, die wiederum auf andere Netzwerkmodelle zurückgeht, aber halt sich speziell auch um Computerspiele kümmert. Und man teilt das einerseits in Ressourcen, also die Spielökonomie besteht aus Ressourcen, das können Punkte sein, die fließen, Gold oder irgendwelche Währungen in dem Spiel, Zeit, die man gewinnt und verliert, Damage per Seconds, also irgendwelche Werte, die sie verbessern können oder verschlechtern können, Sprungweiten, also alles, was sie als Item in dem Spiel haben oder als Eigenschaft in dem Spiel haben, was irgendwie messbar ist und auch erringbar oder verlierbar. So, und dazu braucht man dann Speicher, in denen diese Ressourcen aufgespeichert werden. Das kann ihr Inventory sein, das kann irgendein Punktezähler sein oder eben ihre Fähigkeit, wie weit sie springen können oder wie viel Schaden pro Sekunde ihre Waffe macht. Und als drittes ökonomische Funktionen von Spielelementen, und das sind einerseits Quellen, Senken, Konversion und Tausch. Und das sind dann auch die vier Unterkapitel, die ich im Folgenden dann detailliert vorstellen werde. Sie sehen auch die Notation, das sind diese Dreiecke, also eine Quelle ist ein Dreieck, von dem ein Pfeil ausgeht, da gehen Ressourcen in die Welt, also in die Spielwelt. In eine Senke, da verschwinden Ressourcen auf Nimmerwiedersehen. Bei einer Konversion wandelt sich eine Ressource in eine andere, also es ist dieses seitliche Dreieck mit den beiden Pfeilen. Und bei einem Tausch wird eine Ressource in eine andere umgewandelt, ohne dass eine davon verloren geht. Also sie geben Geld aus und kaufen sich ein Item, aber das Geld ist in der Spielökonomie und das Item ist in ihrem Besitz. Solche ökonomischen Elemente haben bestimmte Eigenschaften, die hier notiert werden. Also das wird, manches davon werde ich im Folgenden brauchen, das ist eher der Vollständigkeit halber mal abgebildet. Sie können zum Beispiel bei Quellen unendliche Quellen haben, da gibt es immer was. Also egal wie oft Sie auf diesen Checkpoint gehen, Sie werden immer geheilt, Sie kriegen immer volle Leben zurück und volles Mana. Da ist beliebig viel drin. Das kann eine endliche Ressource sein, also das können Sie nur 10-mal benutzen und dann ist es vorbei. Also endlich oder unendlich, wie viel kommt da raus oder wie oft können Sie tauschen? Da gibt es deterministische Vorgänge. Deterministisch heißt, es ist vorhersehbar, der Preis ist immer gleich. Oder wenn Sie das öffnen, dann finden Sie immer das Gleiche drin. Oder es ist probabilistisch, das heißt, irgendwie würfelt der Computer. Der erzeugt eine Zufallszahl und abhängig von dieser Zufallszahl irgendwie ist der Schadenswert größer oder kleiner. Oder Sie öffnen die Lootbox und mal ist das eine, mal ist das andere drin. Das wird mit so einem Würfelsymbol ausgedrückt oder mit der D&D-Notation 3D5 plus 2, also drei fünfseitige Würfel, also eine Zahl zwischen 3 und 15 plus 2, also das ist eine Zahl zwischen 5 und 17. Oder in Prozentzahlen, zu 75% passiert das. Dann gibt es die Frage der Aktivierung. Das kann automatisch sein, pro Frame, jede Sekunde, alle 10 Sekunden passiert irgendwas. Also kommt irgendeine Quelle raus oder es wird irgendwas umgewandelt. Es kann interaktiv sein, es braucht eine Spieleraktion, dann hat man diese Doppelkreise. Es kann startend sein, nur am Anfang kriegen Sie 3 Leben oder so und so viel Eigenschaften. Oder passiv, das braucht irgendeinen anderen Trigger, der es auslöst, das keine Spieleraktion ist, also sei es eine KI oder irgendeine andere ökonomische Bewegung. Dann können Sie sich anschauen, wie hoch ist die Produktion und die Verbrauchsrate. Das wird wichtig, wenn Sie anfangen ins Balancing gehen. Also die Frage ist, wie viel kostet eigentlich eine Straße zu bauen oder ein Haus zu bauen, ein Gebäude? Beziehungsweise wie viele Ressourcen kostet das oder kostet es Geld? Beziehungsweise wie viel verbraucht das pro Spieleinheit, pro Spielrunde. Man muss dazu sagen, diese Notation bezieht sich nicht nur auf Computerspiele, damit können Sie natürlich auch Brettspiele sehr gut beschreiben und tatsächlich auch andere ökonomische Prozesse. Wenn Sie hier Betriebswirtschaftslehre im Kombifach haben, wird Ihnen das eine oder andere vielleicht auch bekannt vorkommen. Das ist aus der Netzwerkplanung kommend und man kann damit natürlich auch ökonomische Strukturen beschreiben, die nicht nur in Spielen zu finden sind. Die mathematische Spieltheorie ist ja eines der beliebteren Werkzeuge in der Ökonomie, gerade in der Volkswirtschaftslehre, eben weil es so eine große strukturelle Ähnlichkeit zwischen ökonomischem Handeln und Spielen gibt. Insofern finden Sie diese Begriffe auch in anderen Kontexten. So, und das Letzte wäre dann noch, es ist irgendwie ein Element ist monovalent, also es hat nur eine einzige Ressource oder eine Währung, die dort verarbeitet wird, oder polyvalent. Sie kriegen mehrere Ressourcen oder Sie müssen mehrere Ressourcen abgeben. Also typisch sind diese Checkpoints, in denen Sie Ihr komplettes Leben heilen, Ihr Mana, Ihre Munition und alle Statistiken gehen wieder nach oben. Das Bonfire und so, und dann ist alles wieder gut. Und in der Zwischenzeit können Sie halt diese Ressourcen im Spiel verbrauchen. So, und jetzt gehen wir im Einzelnen diese Dinge durch. Erstmal zu den Ressourcen, also zu den Währungen innerhalb des Spiels. Das sind einerseits in Spielen diese Spielobjekte, die ich letzte Woche angesprochen habe, also Power-Ups, Sterne, Münzen, Diamanten, Leben, Mana, Munition etc. Also das sind alles Währungen, die Sie in dem Spiel auch im Auge behalten müssen. Sei es, weil Sie das brauchen, um im Spiel voranzukommen, also um Handlungen ausführen zu können und die Spielziele zu erreichen oder Ihre Spielziele, die Sie haben möchten. Sei es, weil Sie am Ende des Spiels, das ist Teil des Spielziels, wie viele Punkte haben Sie gemacht, wie schnell waren Sie, wie viele extra Pilze haben Sie eingesammelt oder irgendwelche Power-Ups bekommen. Also aus welchen Gründen man auch immer das als Ressource ansieht. Ressourcen, hatte ich ja auch letztes Mal schon gesagt, sind ja irgendwie immer knapp. Damit haben Sie einen Wert für das Spiel und wenn Sie einen Wert haben, haben Sie auch einen Preis. Der Preis kann verblüffend gering sein, also Sie können beliebig viel Standardmunition haben, aber nichtsdestotrotz brauchen Sie das, um im Spiel voranzukommen. Und Sie werden merken, wie wertvoll das ist, wenn es Ihnen halt mal irgendwann fehlt oder ausgeht. Und wir hatten das ja in der Action-Adventure-Vorlesung gesehen, diese Survival-Horror-Games basieren darauf, dass Ihnen die Ressourcen immer knapp sind. Also Sie haben immer zu wenig Essen, immer zu wenig Batterien für Ihre Taschenlampen, immer zu wenig Munition für Ihre Waffen und sind in einer Welt, die permanent von Ihnen diese Ressourcen abziehen möchte. Oder das ganze Subgenre der Survival Games, das ja darauf basiert, dass Sie Items finden müssen. Sie müssen Holz und Stein sammeln und daraus können Sie sich dann Unterschlupf craften und die wiederum benutzen, um aus rohem Fleisch Essen zu machen. Es gibt ja eine Menge Spiele, die als Kernmechanik so ökonomische Prozesse verfolgen. Also wie gesagt, einerseits Game Objects können Ressourcen sein, wenn Sie halt solche Eigenschaften haben. Andererseits Währungen in den Spielen. Auch das ist Naja, Währungen, also dass es wirklich Währung gibt, das ist nicht so von Anfang an vorgesehen gewesen, aber sie haben das schon in den frühen Rollenspielen, wo sie halt Gold, Platin, Kupfer, Silbermünzen haben, die sie dann beim Shop benutzen können, um was einzukaufen. Währungen haben den Vorteil, dass sie gegen verschiedene, also die im Gegensatz zu so einem Power-Up, sagen wir mal, das Power-Up macht sie größer oder schneller oder sie springen weiter. Das ist also eine spezielle Ressource für eine ganz bestimmte Eigenschaft. Wohingegen so eine Währung so was ganz Allgemeines ist, damit können sie viele Sachen einkaufen. Also zum Beispiel Soft-Currency, das können Coins sein, generated via Actions in-game, oder sie haben eine Hard Currency, Diamonds, das ist häufig durch Echtgeld zu kaufen. Experience Points können Währungen sein, XPs, die ihnen den Fortschritt anzeigt. In manchen Spielen können sie die dann auch benutzen, um sich halt neue Eigenschaften zu kaufen oder sogar irgendwelche Level zu erkaufen. Ranks sind dann Player Ranks, a form of Experience Point that are used for player progression. Zeit ist so eine Währung, Items oder Friends, List of Friends, Facebook ist ja auch so, oder Twitter ist ja auch so ein massively multiplayer Online-Game, wo sie halt Follower oder Likes oder Retweets sammeln. Visitors auf ihren Webseiten sind solche Währungen, die sie bei YouTube ja dann auch in Echtgeld umwandeln können. Also es gibt ja eine Menge digitale Angebote, die sich gar nicht als Spiele erstmal präsentieren, die aber genauso funktionieren wie Spiele, indem sie halt materielle oder immaterielle Währungen ansammeln, die sie auch streckenweise gegeneinander eintauschen können. Und wenn Sie so sich das anschauen, auch so die Offline-Welt ist voller solcher Währungen. Da ist nicht nur der Euro drin, sondern es gibt halt auch eine Menge anderer Währungen. Aber es wird jetzt ein bisschen weitergehen, so die Ökonomie des menschlichen Zusammenlebens. Also es gibt eine Menge Ökonomien. Bourdieu sprach von verschiedenen Kapitalarten, soziales Kapital, kulturelles Kapital und eben auch ökonomisches Kapital. Aber diese verschiedenen Kapitalarten sind zum Teil ineinander überführbar, aber auch unabhängig voneinander erwerb- und ausgebbar. So, ein Beispiel ist der Score, also der Punktestand am Ende des Spiels. Temple Run ist ein schönes Beispiel für diese Endless Runner. Endless Runner, wenn Sie so wollen, gibt es seit den 80ern oder seit den Arcade Games der 70er. Also Sie laufen oder Sie spielen, solange Sie es schaffen, und danach ist das Spiel zu Ende, Sie kriegen einen Punktestand. Das war lange Zeit Motivation genug, ein Spiel zu spielen. Wenn es hochkommt, wird der irgendwo festgehalten. Also es gibt dann so eine List, Hall of Fame oder ein Highscore. Was Sie bei Spielen wie Temple Run haben, ist diese Idee, dass Sie mit den Punkten, die Sie sammeln, also Sie sammeln ja hier Coins, Sie haben nicht nur die Distance, die Sie laufen, sondern auch die Münzen, die Sie dabei sammeln, und die können Sie dann ausgeben. Und der Trick ist, kein Lauf ist umsonst. Also selbst wenn Sie nur kurz durchgehalten haben, mit den Münzen reichern Sie Ihr Vermögen an, das verlieren Sie nicht. Damit gehen Sie einkaufen in den Ingame-Shop und können sich halt neue Eigenschaften kaufen. Und seit Spiele das entdeckt haben als Ökonomie, dass es ein Kreislauf wird, sind das ganz neue Motivatoren, um das Spiel nochmal zu spielen. Der Replay-Value steigt an. Es geht nicht nur um den Highscore oder um den aktuellen Punktestand, sondern darum, seine eigenen Fähigkeiten irgendwie zu verbessern oder, wie wir letzte Woche ja auch gesehen haben, bestimmte Missionen abzuschließen und damit dann aber auch in der Missionsliste Punkte zu sammeln. Und bei Call of Duty, also jetzt im Multiplayer, haben sie halt dann die Score-Limits oder die Scores, die man erreicht, so wenn man zwei Teams gegeneinander spielen lässt, da ist dann der Frag, der Abschuss einer gegnerischen Spielfigur, im Prinzip der Punktestand, der gezählt wird. Bei Mensch ärgerlich nicht gibt es das nicht. Also da wird nie aufgelistet, wie viele Gegner hat man eigentlich vom Spielbrett genommen, sondern es geht nur darum, dass sie ihre Figuren ins Nirvana bringen, also in ihr Häuschen, aber nicht darum, irgendwelchen anderen auf dem Weg dahin Schaden zuzufügen. Könnte man machen, würde wahrscheinlich die Spieldynamik dann nochmal deutlich verändern. So, und dann, wie gesagt, hier ist so eine Liste. Das kann lokal sein, nur im Spiel. Eingeführt wurde das mit den Arcades, zumindest auf dem Automaten. Vielleicht auch nur innerhalb eines Monats, bis der Betreiber dann die Hall of Fame wieder gelöscht hat. Manchmal aber auch, solange der Automat dort aktiv war. Und dann entsteht so ein Highscore-Run, wer ist der beste Spieler hier vor Ort. Das änderte sich dann mit Spielen, die sowas wie eine Online-Hall of Fame haben, wo sie sich weltweit oder landesweit vergleichen können. Clash of Clans ist hier ein Beispiel, aber es ist eben ein Beispiel unter vielen, in denen sie so eine Welt Liste haben, also die besten Spieler der gesamten Welt, die dann so Gold, Silber, Bronze Medaillen bekommen. Und das Ziel ist natürlich auch hier, Menschen dazu zu bringen, auf dieser Liste nach oben kommen zu wollen. Es gibt ja Spieler mit großem Ehrgeiz, die, wenn sie ein Spiel spielen, dann nur richtig, also mit dem Ziel, der Beste zu werden oder die Beste. Und in solchen Spielen kann man das ja nur, indem man Real Money gegen In-Game Currency tauscht ab einem gewissen Punkt. So, und das ist natürlich dann ein guter Anreiz, Geld auszugeben, damit man die notwendigen Ressourcen hat, in dieser Liste nach oben zu kommen. Also das wären Ressourcen. Wenn Sie darüber nachdenken, gibt es eine Menge Ressourcen in Spielen, an die man vielleicht auch gar nicht denkt, also die halt nicht als Geld oder als Währung aufkommen, sondern Dinge, die knapp werden können, die Sie sich erwerben müssen, die Sie in irgendeiner Form im Spiel finden müssen. Also gibt es ja meistens auch die Möglichkeit, diese Ressourcen zu bekommen. Und das können ebenso wie bei Clash of Clans so Dinge wie Zeit sein. So, wenn Sie solche Spiele, also Free-to-Play-Aufbauspiele gespielt haben, dann können Sie jetzt eine halbe Stunde warten, bis das Gebäude fertig ist, oder für nur 5 Diamanten sofort weitermachen. Die müssen Sie ja beim Shop kaufen. Und damit hat sich der ökonomische Kreislauf geschlossen. Und Menschen geben Geld aus, um Spielzeit zu bekommen. Und dass das ein knappes Gut ist, Spielzeit, das wurde erst durch solche Spiele klar. Also dass man das künstlich verknappen kann, die Dauer. Natürlich könnte man sofort, also in allen Aufbauspielen ist es auch so, oder man lässt es mal so eine halbe Minute, bis dann in SimCity so ein Haus gebaut ist und vielleicht auch mal ein bisschen länger. Aber das war eher so, um die Atmosphäre zu erhöhen. Aber dass man es so verknappen kann, dass Menschen bereit sind, dafür wieder Geld auszugeben, um diese Verknappung zu umgehen, das funktioniert erst also sichtbar seit den Free-to-Play-Spielen. So, dann haben wir Speicher. Irgendwo müssen diese Punkte ja dann oder diese Ressourcen gespeichert werden. Aber das hatte ich schon erwähnt, gibt es materielle und immaterielle. Also immateriell wäre sowas wie die Zeit und materiell wäre sowas wie ihr Inventory. Es ist natürlich alles immateriell im Computer virtuell, aber manche dieser Items haben so ein materielles Gegenstück und manche dieser Items eben nicht. Also, und das wird hier durch diese Kreise symbolisiert, dann kann man 5 Tokens reinsetzen, da sind also 5 Ressourcen drin oder der Pool ist leer oder er hat 125 Ressourcen, wenn Sie nicht 125 Tokens malen wollen. Man muss sich halt immer fragen, was ist die Einheit der Ressource oder die kleinste Währung, die kleinste Einheit dieser Währung beziehungsweise dieser Ressource und inwiefern kann ich die dann in Zahlen abbilden. So, und dann gibt es die interessanten 4 Funktionen von ökonomischen Elementen. Das ist die Resource oder die Quelle. If a resource or entity can come into the game world having not been there before, the mechanic by which it arrives is called a source. Also eine Quelle ist ein Spielobjekt oder eine Spielmechanik, bei der Ressourcen in die Welt kommen, die vorher nicht da waren. Das Interessante bei solchen Quellen ist die Produktionsrate, wie viele Ressourcen pro Frame, pro Sekunde, pro Spielzug kann die generieren. Denken Sie an Brettspielen, ist ja häufig in jeder Runde zieht jeder Spieler eine Karte oder wenn er einmal rumkommt, kriegt er 4.000 Euro oder irgendeinen Betrag und das Geld war vorher nicht da oder diese Ressource, die ist bei der Bank oder irgendwie bei dem Spiel halt in der Box. Bei Computerspielen ist es ja nicht so schwer, irgendeine Variable einfach mal zu erhöhen. Wichtig ist aber, dass die Welt praktisch immer mehr von diesen Ressourcen bekommt. Das ist auch ein Problem, in jeder Ökonomie ist das eigentlich der Preis ist die Inflation, es kommt zu viel Ressource in die Welt, die muss ja irgendwie wieder verschwinden. Aber da kümmern wir uns ja gleich drum. Jetzt geht es erstmal um den sprudelnden Quell, aus dem Sachen in die Welt kommen. Das können zum Beispiel Punkte sein oder Gegner, die immer wieder spawnen. Also hier haben Sie bei Mr. Doe, sehen Sie auf der Anleitung, das ist so ein altes Arcade-Spiel, sehen Sie, wie viele Punkte Sie bekommen, wenn Sie so einen Kuchen essen oder einen Keks oder eine Kirsche oder ein Eis. Also das kennt man, so ein Item, wenn Sie das irgendwie aufnehmen, generiert das Punkte. Gegner generieren Punkte und die kommen auch wieder. Und das ist sowas, Punkte sind in vielen Spielen nicht kostenlos, aber zumindest in beliebiger Höhe erreichbar. Pac-Man ist insofern interessant, hier sehen Sie es auch, wie viel bringt so ein normaler Dot, sind 10 Punkte, so eine Wunderpille 50 Punkte und ein... Mal gucken, ich bin gleich wieder online. Ein Geist, wenn Sie so eine Wunderpille gegessen haben, dann 200 Punkte wert. Beziehungsweise, die sind, also das sind wechselnde Preise. Der erste sind, glaube ich, 100, dann 200, dann 400, dann 800. Je nachdem. Nee, der dritte wird wahrscheinlich, das ist gerade ein Screenshot, der dritte wird dann 200 wert sein. Also wahrscheinlich 50, 100, 200, 400. Es verdoppelt sich mit jedem, den Sie dann mit dieser Pille essen. Und das Interessante bei Pac-Man ist, hatte ich ja schon mal erwähnt, es gibt ein Ende, es gibt einen 256. Level, der dann aufgrund eines Glitches oder eines Bugs nicht abschließbar ist. Damit gibt es ein nach vielen Stunden erreichbares Ende. Und das heißt, Sie können alle Punkte in jedem Level essen, inklusive dieser Wunderpunkte. Und mit jedem, wenn Sie mit jedem dieser Spezialpunkte alle vier Geister essen, was wirklich schwierig ist in dem Spiel, aber wenn Sie das hinkriegen, dann schaffen Sie einen optimalen Punktestand. Und diesen optimalen Punktestand kann man erreichen. Und damit war das Spiel plötzlich gelöst. So, also es gab kein Highscore-Rennen mehr, weil man wusste, was der höchstmögliche Punktwert ist. Und damit wurde ein neuer Highscore aufgerufen, wer schafft es am schnellsten. Und der Kampf ist weiterhin offen, weil es immer wieder einen gibt, der das um eine halbe Minute irgendwie erneuert. Und das zeigt aber auch, dass man, also Geschwindigkeit war bei Pac-Man ursprünglich, es war weder ein knappes Gut, also sie haben beliebig viel Zeit, so ein Level zu schaffen, das läuft nicht irgendwie ab, wie bei anderen Spielen, noch war es festgehalten, wie schnell hat eigentlich Spieler X dieses Spiel geschafft. Das wurde dann hinterher zusätzlich eingefügt. Inzwischen diese ganze Subkultur der Speedrunner, die machen nichts anderes. Die gucken halt, wer schafft am schnellsten ein Spiel unter beschriebenen Randbedingungen, mit Veränderungen, ohne Veränderungen, mit Technik, mit Glitches, ohne Glitches, 100% oder nicht. Also gibt es verschiedene Randbedingungen, aber das, was zählt, ist die Zeit, die in vielen Spielen überhaupt keine Währung ist. Also die können sie nicht bekommen, die kostet ja auch nichts, aber man kann sie halt messen. Space Invader ist ganz ähnlich, habe ich Ihnen auch schon gezeigt, diese verschiedenen Invader geben eine feste Punktzahl, nur der rote, der Mystery, der gibt wechselnde Punkte. Das wäre sowas wie probabilistisch für den Spieler, man weiß nicht, wie viele Punkte der gibt. Es gibt aber einen Algorithmus, den man kennen kann, also es hängt davon ab, wie viele sie schon haben, wie spät sie ihn nach seinem Auftauchen dann erwischen. Also man kann vorhersehen, wie viele Punkte der gibt, aber solange man das nicht vorhersieht, muss man einfach davon ausgehen, dass das gewürfelt wird. Also das wäre eine typische Quelle in Spielen. Die kann unendlich sein, die kann aber auch endlich sein. Es kann einfach sein, dass irgendwann gibt es keine weiteren Gegner mehr oder keine weiteren Früchte, die sie sammeln können. Oder es gibt nur 5 Medipacks im ganzen Level und dann ist auch Schluss damit. Das hängt jeweils vom Level und vom Spiel ab. Was anderes, was man als Quelle bezeichnen kann, sind Spawns. Hier sehen Sie es in Minecraft, wo man ja weiß, Mobs, also Mobile Bosses oder Mobile Monsters oder Gegner, die kommen in beliebig großer Zahl, also nicht pro Nacht, aber sie irgendwie hören nie auf. Wenn sie irgendwo stehen bleiben, dann spawnen in einer Umgebung um den Spieler herum die Mobs. Das kann man dann auch sehen, Spawn Range 16 Meter, 24 Meter, 32 Meter und 128 Meter, da verschwinden die dann einfach, die spawnen. Damit das Spiel nicht zu viele KIs im Feld hält, verschwinden Mobs auch, wenn sie zu weit weggehen. Ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, das wandelt sich ja von Release zu Release vielleicht auch ein bisschen, weil das immer so ein bisschen gebalanced wird, aber die Idee ist halt, dass es an Mobs überhaupt keinen Mangel gibt. Und wenn Sie des Nachts auf irgendeinem Berg stehen, dann sehen Sie, wie nach und nach um Sie herum irgendwie die Monster spawnen. Es gibt auch spezielle Spawn-Blöcke, die man im Creative Mode bekommt oder die in bestimmten Orten stehen und die einfach dafür sorgen, dass aus diesem so brennender Käfig, also ganz martialisch inszeniert, aber da kommen halt in bestimmten Abständen immer ein bestimmter Monstertyp raus. Und das können Sie nur verhindern, indem Sie diesen Spawn-Block dann zerstören. So, das wäre eine Form von, also eine sehr komplexe Ressource, so ein Gegner, aber ein Gegner wiederum, den können Sie ja sehr gut in Punkte umwandeln. Und in Minecraft, also stellen Sie da Level auf und dann lassen die noch was fallen. Also es ist sehr lukrativ, sich mit Mobs zu beschäftigen, weil die zum Teil wertvolle Items droppen, aber das ist dann so eine Frage der Konversion oder der Transformation. Aber erstmal müssen die natürlich auch irgendwie in die Welt kommen. So, dann können Sie Items durch Produktion bekommen, also hier in StarCraft jetzt als Beispiel für diese typischen Real-Time-Strategy-Games. Gibt es Quellen, da gibt es diese Kristallminen und Gasminen, da können Sie Ihre Arbeiter hinschicken und die bauen das dann ab. Die sind endlich, die Quellen. Man kann auch auf jeden Kristall klicken und sich anzeigen lassen, wie viele Ressourcen noch drin sind. Und ein wesentliches Merkmal dieser Sorte Spiel ist ja Ressourcenmanagement. Also Sie müssen permanent Ihre Ökonomie am Laufen halten, um Ressourcen reinzubekommen, die Sie an anderer Stelle wieder ausgeben. Und eine der ersten Strategien ist es auch, wenn Sie einen Gegner angreifen, zerstören Sie erstmal seine Ökonomie. Dann kriegt er nämlich, also dann kann er noch ausgeben, was er hat, aber er baut erstmal nichts Neues auf. Und diese Arbeiter sind relativ schwach, also die können sehr schnell die Ökonomie zerstören und damit mit wenig Einsatz einen großen Schaden machen. Weil die Frage ist tatsächlich, wie viele Ressourcen pro Sekunde oder pro Minute kommt rein und wie viel kann ich da ausgeben. Und wenn man das Spiel so betreibt, das ist als Strategiespiel, ist es ein immens ökonomisches Unterfangen. Also es ist jetzt klar, es muss in Echtzeit sein, Sie müssen auch noch flott agieren, aber Sie müssen vor allem dafür sorgen, dass der Ressourcenfluss permanent am Laufen gehalten wird. Das nennt man dann auch, wenn man sich bemüht, Ressourcen zu bekommen und damit andere Spielziele erstmal zurückstellt. Das ist ja das sogenannte Farming, was eben so wie so der Landarbeiter, der halt Weizen ansät und dann im Herbst dann wieder aberntet. Und es gibt bei World of Warcraft, also gibt es bei jedem Spiel eigentlich sogenannte Farming Routes. Also wie müssen Sie also bei World of Warcraft können Sie halt irgendwie Erze abbauen, da müssen Sie dann draufgehen, irgendwie 10 Sekunden draufklopfen und dann haben Sie Gold oder irgendwas anderes. Hier ist irgendwie Zinn und dann erscheint das irgendwann wieder. Das ist eine deterministische Quelle, die aber nur ein bestimmtes Amount pro Minute rausgibt und dann dauert es eine Zeit, bis es wieder spawnt, damit Sie nicht irgendwie unendlich viel auf einmal haben. Und hier gibt es so eine Route um den Alterac Mountain und zwar ist die so getaktet, dass Sie an möglichst vielen Zinn-Ores, also Zinnfeldern vorbeikommen. Und wenn sie einmal rumgelaufen sind, ist genau die Zeit, dass die ursprünglich wieder gespawnt sind. Also Alteric Mountain in Hillsprint Foothills is simply the best place to mine tin ore. The place is marked with red on the map. If you run out of veins, just do a lap around the mountains until they respawn. Und das kann man sich dann überlegen, solche Farming Spots. Das finden Sie dann in vielen Spielen, auch in Rollenspielen, wo gibt es irgendwie die meisten Erfahrungspunkte pro Minute oder pro, weil manche Gegner sind schwerer, aber da gibt es irgendwelche Spezialwaffen, um die irgendwie zu bekommen. Und dann finden Sie im Internet relativ rasch in den Wikis so die Farming Spots für Experience Points oder für bestimmte Items, die Sie brauchen. Gerade Spiele, die eine Ingame-Ökonomie haben, also wo Sie craften, wo Sie Ressourcen sammeln, da ist es interessant zu wissen, wo es eigentlich die besten Leistungen pro Minute gibt. Und dann kann man jetzt sagen, das ist aber irgendwie blöd, weil mir das Spiel so ökonomisch angeht und so nach Effizienz und nicht nur nach Spielspaß. Aber wer sagt denn, dass Spiele immer Spaß machen, also, oder dass Effizienz keinen Spaß macht? Und zu sagen, also ich versuche mal in diesem Spiel so reich wie möglich zu werden und damit auch so schnell wie möglich zu interessanteren Spielarealen zu kommen. Und dann gibt es eine eigene Subkultur der Theory Crafter. It's the attempt to mathematically analyze game mechanics in order to gain a better understanding of the inner workings of the game. Insbesondere, also es hat auch mit World of Warcraft angefangen, also ganz massiv angefangen, das gab es vorher schon, aber so als eigene Subkultur, insbesondere in ökonomischen Spielen. Man will zum Beispiel wissen, wie ist die Drop-Rate für bestimmte Items von Gegnern. Und wie kriegt man das raus? Na, man guckt in den Quellcode. Das kann man selten machen, weil man den selten zugänglich hat. Und was man macht, was sagt die einen? Ja, man muss halt mal 1000 Mal den umbringen, diesen Gegner, und gucken, wie oft bei diesen 1000 Mal lässt er was fallen. Und das gibt dann schon einen ganz guten Eindruck davon, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das droppt. Und das kann man alleine machen oder man macht es zu Zehnt oder zu Hunderten im Internet und jeder schnappt sich einen bestimmten Gegnertyp in einer Zone und schlägt da 100 Mal drauf, bis er wieder spawnt und dann schlägt man wieder drauf und dann guckt man, dann markiert man das in der Excel-Tabelle, okay, bei 1000 Mal hat das 640 Mal fallen lassen, Drop-Rate so 64%. Na, sagen wir mal 66, bei 1000 Mal sind wir uns noch nicht ganz sicher, also 2/3 ist wahrscheinlicher. So, und das, the inner workings of the game. Es hat was sehr Wissenschaftliches vom Vorgehen, wo man in der Naturwissenschaft ja auch Experimente macht, um herauszufinden, wie hoch ist die Gravitationskonstante oder die Leitfähigkeit dieses Objekts oder die Belastbarkeit von bestimmten Werkstoffen. Weil man in der Natur ja auch niemanden fragen kann, der einem das so sagt. In World of Warcraft oder in solchen Spielen könnte man theoretisch bei Blizzard anfragen, hey, könnt ihr uns nicht einfach mal die Drop-Raten schicken? Das machen die aber nicht. Und weil die das nicht tun, sie wissen es, aber sie sagen es nicht, gibt es halt eine Community, die versucht, das zu re-engineeren, indem sie diese Spielmechaniken mathematisch analysiert. Und dann gibt es, also es ist ja nicht nur die Drop-Rate, sondern je nachdem, was haben sie für eine Waffe oder was haben sie für Eigenschaften und ändert das an der Drop-Rate was. Und Blizzard ist ja bekannt dafür, dass sie in solchen Spielen permanent an irgendwelchen Werten schraubt, damit insbesondere die Ökonomie nicht gefährdet wird. So, das wäre sowas zu Quellen. Probabilistische Quellen haben eine Drop-Rate und man möchte gerne wissen, wie hoch die ist. Und eine Möglichkeit ist, das wirklich mit Statistik anzugehen. Dann gibt es Senken. A drain is a mechanic that determines the consumption of a resource oder of resources. Eine Senke, da verschwinden Dinge und die kommen auch nicht wieder raus. Also es kann sein, dass sie durch eine Quelle auf der anderen Seite wieder rauskommen. Aber in der Senke verschwindet das erstmal. Das ist das beste Mittel dagegen, dass die Spielwelt mit einer Ressource überflutet wird, beziehungsweise sie erhöht dann in bestimmten Bereichen die Spannung oder die Herausforderung. Hier ist Super Mario Galaxy, Luft und Leben sind so typische Senken, also es sind Ressourcen, die sie haben. Sie sehen es auch grün, also der schwimmt da gerade. Wie lange hat er Luft? Das ist jetzt eine Ressource, die im normalen Spiel völlig unerkannt ist. Erst wenn man unter Wasser ist, merkt man, oha, ja stimmt, atmen ist ja etwas, was üblicherweise auch automatisch erfolgt. So, und das ist plötzlich eine Ressource, die steht Ihnen einmalig zur Verfügung unter Wasser und verschwindet im Wasser. So, das ist eine Senke, wenn Sie so wollen. Und dann müssen Sie entweder Luftblasen ansteuern, dann kriegen Sie neue Luft, oder Sie müssen halt rechtzeitig wieder rauskommen. Und das andere sind Leben, also wenn Sie diese Sterne und Power-Ups haben, wunderbar, dann kriegen Sie mehr Leben. Und die, wenn Sie an irgendeinen Gegner laufen oder einen Stachelbeere oder was auch immer, dann verlieren Sie eines dieser Leben. Und wenn Sie alle drei Leben verloren haben, dann verliert Mario ein komplettes Leben und muss wieder irgendwo von vorne anfangen, den Level oder wieder an die Basis. Insofern ist das ganz klar, seit den frühen Arcade-Games ist Life natürlich so eine ganz wertvolle Ressource. Und es gibt in vielen Spielen jede Menge Möglichkeiten, die zu verlieren. Und dann ist die auch erstmal weg. Und dann muss man sehen, wo man ein neues herkriegt. Man braucht 1500 Punkte für ein Extra-Leben oder man muss irgendwas Spezielles aufsammeln, um hier Leben zurückzubekommen. So wie bei Luft auch. Aber wenn man nichts macht unter Wasser, dann verschwindet diese Ressource. Bei SimCity, wo sie ja auch regelmäßig Geld generieren, also in solchen Aufbauspielen, gibt es ja irgendwie Ressourcen durch Steuern oder indem sie halt in irgendwelche Minen gehen und da kriegen sie das Zeug raus. Da können sie dann Häuser draus bauen und irgendwann ist die Stadt voll. Und eine Möglichkeit, wie sie den Spieler dazu zu bringen, immer wieder neue Sachen zu bauen, ist, indem sie die alten kaputt machen. Und das gehört seit SimCity auch sehr früh schon dazu. Sie bauen etwas auf und über die Zeit zerfällt es dann. Also es muss dann renoviert werden oder irgendwann kann es nur noch abgerissen werden und dann ist es auch weg. Also der Wert ist dann vernichtet, wenn man so will, und dann muss es neu aufgebaut werden. Ist ja in der Außenwelt auch nicht ganz anders. So, und in EVE Online, die Raumschiffschlachten, also EVE Online ist ein sehr interessant, ökonomisch ist es ein extrem interessantes Spiel, weil es so eine Verkettung von außer- und innerer Ökonomie gibt und weil das Spiel ansonsten außer ökonomischen Kreisläufen wenig zu bieten hat. Also es hat keine Quests, keine Main Storyline oder irgendwelche anderen Herausforderungen. Es geht im Wesentlichen dazu, Raum zu erobern als Team, also so die Galaxis, was auch eine Ressource ist. Und da müssen Sie sehr komplexe ökonomische Kreisläufe aufbauen. Also müssen irgendwie Ressourcen farmen auf Asteroiden oder irgendwo anders herkriegen, die dann in Werften zusammensetzen zu Schiffen, mit denen sie neue Bereiche der Galaxie erkunden oder eben diese Raumschlachten führen können gegen andere Fraktionen, die das auch machen. So, und das wäre so ein Beispiel, in denen dann einfach eine Menge Ressourcen vernichtet werden, also die explodieren dann und sind auch nur im geringen Ausmaß wieder herstellbar. Sie können dann in den Trümmern noch irgendwelche Items bergen, aber das Ding ist erstmal kaputt. Und das Interessante bei EVE ist halt, dass sie können in dem Spiel, das werde ich Ihnen gleich noch erzählen, genauer, aber sie können die Ingame-Ökonomie gegen Geld erwerben, beziehungsweise durch inneres Spiel halten. Also sie können einen Wechselkurs haben sie zwischen innerer und äußerer Ökonomie. So, und das heißt, Sie können angeben, wie hoch ist eigentlich der Verlust in Dollar, die in so einem Raumschlachten passieren. Und da bewegt man sich dann häufig in so, ja, irgendwas zwischen 70 und 200.000 Dollar werden dann in so einer Schlacht vernichtet. Werte im Gegenwert, also Güter im Gegenwert von. Und das ist dann schon gewaltig, wenn man sieht, da haben halt irgendwie 1.000 Leute zusammengearbeitet, aber jeder hat so viel Zeit in dieses Spiel investiert, dass es einen Gegenwert von irgendwie pro Person 2.000 Dollar hatte, die dann in einer so einer epischen Schlacht weit draufgehen. Und das ist dann schon eine Menge, wenn man bedenkt, was man mit diesem Geld anders hätte machen können. So, das ist die Spielökonomie, sieht man hier auch. Also EVE Online hatte, ich weiß nicht, ob sie es immer noch haben, sie hatten Volkswirte angestellt, also Ökonomen, die sie Ingame-Ökonomie ausbalancieren. Und dann haben sie quartalsmäßige Berichte rausgegeben, wie ist eigentlich gerade die Ökonomie, also was sind so die Top-Sinks and Forkets, also was sind so die Hauptquellen und Senken in dem Spiel, Bounty-Prices, also wenn man irgendwie Kopfgelder bekommt, da gibt es viel Geld hin, aber andere Sachen, man muss dann Geld ausgeben oder Währung ausgeben, um sich hochzuskillen, das sind dann Senken, also das sind so Möglichkeiten, wie sie Geld reinbekommen und rausbekommen. Und es gab so eine ganz berühmte Geschichte, wo eine Fraktion hat von einem sehr billigen Gut die ganze Galaxis leer gekauft. Also sie haben das zu Spottpreisen überall erworben und hatten es dann in der Ökonomie, haben das alles in ein großes Schiff gepackt, also in zwei Schiffe, ein großes Schiff und ein kleineres, und das große Schiff haben sie in die Luft gesprengt. Damit war plötzlich diese Ressource weg aus der Welt und der Preis stieg sprunghaft an, weil dieses Gut plötzlich extrem selten war. Und sie hatten aber noch ein zweites Schiff voll davon und damit konnten sie das dann extrem gewinnbringend wieder verkaufen, weil man es auch brauchte. Und darauf hat dann CCP hat dann reagiert und gesagt, okay, wir müssen dafür sorgen, dass solche Möglichkeiten, die Ökonomie zu sprengen, die Bank zu sprengen, dass das nicht wieder vorkommt, und haben dann entsprechende Sicherheitsvorkehrungen gelassen. Aber haben auch gesagt, wir haben den Spieler das Geld auch gelassen, also wir haben es ihnen nicht wieder weggenommen. Sie haben es ja ehrlich erspielt. Nur es ist ihnen klar, viele Spieler arbeiten nicht gegen andere Spieler, sondern gegen den Hersteller. Also sie versuchen das Spiel so zu twisten, dass sie im Grunde genommen beliebig reich werden oder irgendeinen Fehler im Spiel finden, der ihnen dann so eine unendliche Quelle garantiert, und versuchen, die Ingame-Ökonomie zu zerstören. Und das ist die besondere Herausforderung der Spielemacher, weil sie eben keine anderen Inhalte zur Verfügung stellen, dass die Spieler gegen die Spielemacher vorgehen und versuchen, irgendwie die Spielökonomie zu zerstören oder zu stören zumindest. Das Problem ist auch bekannt, gerade in Multi-Online-Games, sogenannte Mudflation. Also Mud sind ja diese Multi-User-Dungeons aus den frühen 80ern, textbasierte Multiplayer-Rollenspiele. So, und in denen gibt es halt auch die Möglichkeit, Ressourcen zu bekommen, indem sie irgendwo was anbauen oder was abbauen, was dann wiederkommt. Und damit spülen sie in die Ökonomie beliebig viel Geld. Und man weiß das, also aus solchen Rollenspielen weiß man auch, das ist einfach Inflation. Inflation ist also die Menge des Geldes, beziehungsweise Inflation rein ökonomisch ist so der Preisanstieg. Nur besorgt es dafür, wenn Sie in eine Ökonomie viel Geld reinspülen, weil die Leute plötzlich alle viel mehr verdienen, dann sagen andere, oh, davon will ich auch was. Also wenn Sie jetzt das Doppelte verdienen wie vorher, also null, naja, egal, aber wenn Sie irgendwann mal Geld verdienen und Sie kriegen mehr, dann erhöht irgendwann der Bäcker die Preise, weil er sagt, da ist ja mehr Geld, dann kann ich will auch was davon, dann steigen die Preise an. Und das kennt man in Ländern, in denen irgendwie Geldknappheit herrscht, wo die Länder dann sagten, boah, wir haben doch eine Notenbank, dann drucken wir einfach mal Geldscheine. Das ist doch clever. Und dann haben wir plötzlich mehr Geld und können unsere Schulden bezahlen. Die Reaktion ist sofort, wenn mehr Geld in die Wirtschaft gespeist wird, dass die Preise hochgehen. Und das ist eben als Inflation bekannt, und dann gibt es Hyperinflation. Und das Problem haben sie auch in Rollenspielen. In Online-Rollenspielen. Wenn Zinnminen, Zinnerze immer wieder spawnen oder Gegner immer wieder spawnen, die irgendwelche Sachen droppen, die sie verkaufen können, dann haben sie zu viel Geld in der Ökonomie. Und dem muss man als Spielemacher auch gegensteuern, weil ansonsten haben Dinge plötzlich keinen Wert mehr, weil es beliebig billig ist. Und was gibt es für Möglichkeiten der Gold Sinks, so heißt das dann, also Gold senken. Und Gold steht hier einfach stellvertretend für alle anderen Formen von Ressourcen. So wie bei Mario. Also wenn Mario nie verletzt werden könnte, dann hätten seine Power-Ups auch keinen Wert mehr. Weil im Grunde genommen ist ja egal, ob er jetzt drei neue Leben bekommt, die er sowieso nicht verarbeiten kann. Also das eine ist Buying Upgrades from the Game. Also Sie können was kaufen in dem Spiel, was Sie stärker macht. ist so eine zwiespältige Geschichte. Wenn Sie stärker sind, können Sie im Zweifel auch hinterher schneller neue Ressourcen bekommen. Wichtig aber, buying food, potions, supplies from the game that will be consumed during play or any other consumable item. Also Dinge, die eben zerfallen. Sie werden hungrig im Laufe der Zeit, durstig und dann müssen Sie essen. Und Essen ist teuer, Sie müssen nämlich Essen kaufen. So, und das ist so ein Punkt, Sie bauen einfach eine Senke ein, eine deterministische, endliche Senke oder vielleicht unendliche Senke und Sie müssen immer dafür sorgen, dass Ihre Figur bei Laune bleibt. Buying services from the game, such as healing, item repair, transporting. Also Sie bieten bestimmte Dienste an, die man machen kann, aber nicht braucht. Also Sie können sich selber heilen, dann müssen Sie halt die Kräuter sammeln, das dauert lange. Oder Sie gehen zu so einem Heiler im nächsten Dorf und der macht das dann für 2 Gold. So ist das Gold weg, ist gut. Und Sie sind geheilt und damit haben Sie was aus der Ökonomie genommen. Item repair, Abnutzung von Waffen. Sehr gut, wenn Sie oder irgendwelche anderen Gegenstände benutzen, Fahrzeuge, und die nutzen sich mit der Zeit ab und Sie müssen sie reparieren, indem Sie Punkte ausgeben, Geld ausgeben, irgendwas, ist das Zeug wieder raus. Or Storage Space, also Sie müssen sich zusätzliche, also Sie haben in World of Warcraft haben Sie eine Bank, da können Sie Ihre Items irgendwie ablegen, das kostet halt immer. Item degradation. Items may have a small chance to degrade or break when used. Repairing or replacement costs time and or money. So, also hatte ich schon gesagt, der Zerfall. Selling items to NPC pawnbrokers who resell them to other players at a substantial markup. Also Sie können Items verkaufen an Shops im Spiel und wenn die das dann verkaufen, dann zum doppelten Preis. Und damit verschwindet eine Menge Geld. Das ist, geht ein Gewinn ist das für den NPC, der macht aber damit nichts, ist ja ein blöder NPC. Der kauft sich ja auch von nicht das Schloss oder das Dorf, sondern das verschwindet einfach, das Geld. Das kennen Sie, den Effekt, Sie verkaufen, dann klicken Sie auf den falschen Knopf, dann verkaufen Sie etwas, was Sie dringend brauchen, dann wollen Sie es wieder kaufen und schon ist der Preis doppelt so hoch. So und so verlieren, also das Gesamtsystem verliert dadurch Geld. Another good example of ghosting from a game is Dungeons & Dragons Online. Players can mail items to other characters, have curse removed or gamble with NPCs, all for an appropriate fee. Also wenn Sie Dinge sich im Spiel mit Spielwährung erkaufen können, dann ist das, und wenn Sie das in Balance halten, und das ist eher statistisch, wie viel pro Sekunde generiert das System, wie viel pro Minute, wie viel zieht das System raus, also durch Spieleraktionen, und das müssen Sie im Gleichgewicht halten, und das ist so eine der Herausforderungen im Balancing. Ob das jetzt Währungen sind oder andere, wie viel Schaden pro Sekunde machen Sie, wie viele Heilungen pro Sekunde haben Sie, wie viel Schaden kriegen Sie, und auch das muss in Balance sein. Und das kann man, das machen dann die Theory Crafter sozusagen, die besten Kombinationen, um möglichst viel Damage per Seconds auszuteilen, und was müssen Sie wo bekommen. Es gibt eine Menge Spiele, ob das Rollenspiele, Strategiespiele, Aufbauspiele sind, in denen Sie halt mit vielen Ressourcen hantieren können, bestimmte Items upgraden, und das muss man immer schauen, wie viel ist eigentlich an der zentralen Währung, ob das jetzt Heilung, Health Points sind oder Gold oder so. Wenn Sie eine zentrale Währung haben, können Sie um die herum Ihr ganzes Spiel balancen. Machen Sie im nächsten Semester, dann geht es dann um Balancing ein bisschen zumindest. So, dann gibt es als dritte Funktion, also wir haben jetzt Quellen und Senken, die beide sehr wichtig sind, gibt es die Konversion. Und die sorgt dafür, dass es überhaupt in dem Spiel eine richtige Ökonomie gibt. A converter is a mechanic and usually an entity too that turns one or more resources into another type of resource. Also Sie wandeln eine Ressource in eine andere um. Bis dahin haben wir ja nur, Sie können eine Ressource kriegen, Sie kriegen Zinn und dann können Sie das Zinn wieder wegwerfen. Aber was machen wir mit dem Zinn oder mit Gold? Wenn man nichts machen kann, ist es ziemlich sinnlos, außer man will halt Punkte sammeln, um der Punkte willen. So, und auch hier können Sie sich schauen, wie ist so die Input-Output, das Verhältnis. Also typisch ist ein Wechsel. Bei Halo, also dem Ego-Shooter Ihrer Wahl, wandeln Sie Munition in Kills um. Es gibt, wenn Sie in die Luft schießen, haben Sie eine Senke. Die Munition verschwindet, aber Sie können sie nicht wieder einsammeln, die ist einfach weg. Wenn Sie auf Gegner zielen, ob das NPCs oder irgendwelche Mitspieler sind, dann kriegen Sie für eine bestimmte Menge an Munition, 1 oder 2 Clips oder 2 Schuss, je nachdem wo und auch wie gut Sie treffen, wie weit Sie wechseln, also gibt es ja ganz viele Eigenschaften, die das noch verändern, kriegen Sie einen dieser Kills, die Sie dann im Zweifel bei einem Teamspiel brauchen, um den Sieg davon zu tragen. Und das ist so ein typisches Beispiel für, also Munition ist eine Ressource, die kann in der Senke verschwinden oder die kann eingetauscht werden gegen andere Dinge. Und wenn man es jetzt eben davon absieht, da wird auch auf Leute geschossen, nein, man klickt ja auf irgendwie Pixel, So, und da schießt niemand auf irgendjemand anders, sondern man wandelt im Grunde genommen eine Ressource in eine andere um. Und in Minecraft, Essen bringt Lebenspunkte, auch da ist eine Umwandlung von Food in Health Points oder eben diese Sättigungspunkte. Nein, sie kriegen ja durch Essen Sättigungspunkte und die wiederum werden im Laufe der Zeit in Lebenspunkte umgewandelt. Und dann gibt es auch hier Listen, welches Essen wie viele von diesen Sättigungs- oder Hungerpunkten bringt. Und dann können Sie sich fragen, hey, so ein Kuchen macht ja richtig viel. 6 Kuchenstücke bringen 6 Lebenspunkte. Das ist gar nicht schlecht, aber so einen Kuchen zu backen ist halt aufwendig. Also wie viele Ressourcen brauchen Sie? Und vielleicht ist es einfacher, zwischendurch was anderes zu essen. Also vielleicht verrottetes Fleisch, was so ein Zombie fallen lässt. Gibt 2 Punkte, ist nicht schlecht, aber Sie können krank werden. Das kostet Sie wieder Punkte. Also es ist alles so ein Abwägen. Also wer schon mal Minecraft gespielt hat, weiß, das ist ja ein reines ökonomisches Spiel. Also nicht rein, aber sehr viel Ökonomie. Und eine Ökonomie ist die Hungerökonomie, eine andere ist die Crafting-Ökonomie. Hier sehen Sie mal eine inzwischen ja wahrscheinlich schon längst veraltete Tabelle, sozusagen ein Wirtschaftsnetz. Sie sehen auch die Quellen. Die Quellen sind nämlich die Dinge, die Sie abbauen, die Sie aber nicht anbauen können. Also vielleicht Erze, Steine können Sie abbauen, Holz. Ich meine, Holz kann man anbauen, aber Holz steht am Zentrum, das ist auch ganz in der Mitte, steht im Mittelpunkt von ganz vielen ökonomischen Ketten. Und Erze sowieso, also das müssen Sie abbauen. Deswegen ist auch der erste Schritt in dem Spiel, Sie müssen mal Holz haben. Holz können Sie mit der rohen Hand abbauen und aus Holz können Sie dann Bretter machen, aus Brettern können Sie Werkzeuge machen oder Waffen etc. Also Sie sehen schon, wenn Sie in der Mitte diese 4 Holzarten sich anschauen, daraus macht man Bretter, aus Brettern macht man Stöcke und aus Stöcken macht man, Sie sehen ja, eine Menge andere Dinge. So, und das, man kann sagen, das Ziel des Spiels ist es, diesen Baum oder dieses Netzdiagramm im Kopf nachzubauen, dass Sie sich da gut drin bewegen und entweder Sie schauen das in dem Wiki nach oder Sie erkunden das alles selber. Und am Anfang war das natürlich der besondere Reiz von Minecraft, rauszufinden, was gibt es für Crafting-Rezepte, also welche Ressourcen brauche ich, um neue Sachen zu erzeugen. Aber inzwischen weiß die Community schon, also bei solchen Spielen, wahrscheinlich entweder man kauft so ein Buch dazu oder man guckt sich eine Online-Seite an. Auf viele Dinge kommt man von alleine ja gar nicht, sondern man muss dann, die Herausforderung ist inzwischen eher, wo kriege ich eigentlich einen Netherstaub her und nicht, was lässt eigentlich wer was fallen, was kann man damit machen. Und das ist schon ein relativ komplexes Diagramm. Es gibt Spiele, die da noch komplexer sind, aber man muss sowas mögen. Also das ist so eine Form der Umwandlung. Ich gebe 2 Ressourcen rein und kriege eine neue Ressource raus, die ich wiederum benutzen kann. Und wenn Sie dieses Spiel, also wenn Sie diesen Baum im Kopf haben, dann sind Sie relativ überlebenstauglich in dem Spiel. Wie gesagt, es wird in der Regel eher komplexer. Also es kommen dann noch neue Itemgruppen dazu und dann können Sie sich zusätzlich zu dem, was wir hier haben, weil ich glaube, hier sind zum Beispiel noch gar keine Flaschen, diese ganzen Magic Potions sind hier noch gar nicht drin. Zumindest nicht in dem Umfang, wie das dann heute möglich ist. Und also die Ökonomie ist noch größer geworden. Deswegen gibt es auch so bei, also Minecraft ist ja auch so ein pädagogisches Spiel, weil tatsächlich Menschen festgestellt haben, Kinder, und das ist ja so ein Spiel, was heutzutage, also bevorzugt so von ab 7 Jahre fängt man damit an, so, also das spielen schon sehr jung, mit sehr jungen Alter Kinder, mit großer Begeisterung. Und die haben auch große Begeisterung dafür, sich so ein Netz zu merken. So, also da kann man sich schon sagen, also wenn jemand bereit ist, so viel kognitiven Aufwand zu betreiben, um ein Spiel zu spielen, da steckt ja schon was drin in diesen Spielen. Man muss nur die Leute motivieren. Und Schule schafft das halt nicht so gut. Da gibt es ja auch Ressourcen, nicht? Jede Menge sogar. Aber irgendwie ist die Motivation, das auszuprobieren, wie, durch welche Form man welche Ressourcen bekommt, deutlich geringer in Schulen als in solchen Spielen. Aber die Bereitschaft von Menschen, sich auf sowas einzulassen, ist grundsätzlich da. Faszinierend. Die Frage ist halt, wie man das irgendwie nutzbar machen kann. Die andere Möglichkeit der Konversion ist der Pseudotausch. Auch in Minecraft bei den Dorfbewohnern können Sie bestimmte Items gegen Smaragde eintauschen und Smaragde gegen Items eintauschen. Das sieht erstmal aus, als wäre es ein echter Tausch, aber diese Dorfbewohner haben unendlich viel von den Smaragden und nehmen auch unendlich viel von ihrem Zeug an. Also im Grunde genommen ist es eine Konversion. Sie konvertieren Weizen oder Karotten oder Wolle oder irgendetwas in Smaragde und dann können Sie zu einem anderen hingehen und sagen, ich habe hier einen Smaragd, den konvertiere ich in was Neues. Ein Tausch wäre es, wenn der Ihr Item noch hätte oder wenn Sie von einem nur endlich viele von diesen Smarten bekommen, aber diese Items sollten nicht verschwinden. Bei diesem Pseudotausch, es sieht aus wie ein Tauschgeschäft, ist aber erstmal eine Konversion und eine andere. Da verschwinden die einen Ressourcen und jeder weiß, also diese Händler, das ist ja Wucher. Also ich weiß gar nicht, ich habe noch nie jemanden getroffen, der gerne mit diesen Dorfbewohnern tauscht, weil die Preise in keinem Verhältnis zu dem stehen, die Zeit, die man braucht, um sich das zu erwirtschaften. 18 Karotten für einen Smart, albern. Gut, und das führt uns dann zu der vierten und letzten Funktion von ökonomischen Elementen, der Tausch. Also Konversion wandelt um, das eine verschwindet, das neue kommt. Beim Tausch, Trader Mechanic governs trades of goods general between the player and the game. Also sie geben Geld aus und sie kriegen dafür etwas oder umgekehrt. Sie können kaufen oder verkaufen. Also da geht es um die, eigentlich die Besitz, also die Eigentümerschaft dieser Ressourcen. Wem gehören diese Ressourcen, wem stehen sie zur Verfügung? Die Ressource verschwindet aber nicht aus der Welt. Ein typisches Beispiel sind solche Shops. Also hier sehen Sie so das Fallout, wo Sie halt Caps, also die Währungen dieser postapokalyptischen Welt sind ja Flaschen, Kronkorken. Die werden auch nicht mehr hergestellt, aber gibt es in größerer Menge. Und irgendwie ist das halt so die Leitwährung des Spiels. Und Sie können Sachen kaufen und dann hat der Händler aber auch weniger. Es wird immer angezeigt, auf wie viel er hat, 38 oder 112 Stück. Und dann können Sie das da kaufen. Beziehungsweise wenn Sie das finden irgendwie in der Welt, können Sie es bei den Händlern auch zum Kauf anbieten, kriegen dafür Korken. Aber das war schon mal oben ja gesagt, wenn Sie es dann wieder kaufen wollen, haben sich die Preise plötzlich verdoppelt oder also extrem erhöht. Also ist so ein Händler immer eine Möglichkeit, auch aus einer Ökonomie Ressourcen rauszuziehen. Ist bei Fallout jetzt nicht ganz so dringlich, weil Sie nur einen Spieler haben. Das ist bei Multiplayer-Spielen viel wichtiger als bei Singleplayer-Games, wo ja die einzige Quelle der Inflation der Spieler erstmal ist. Also alles andere kann das Spiel kontrollieren. Und da gibt es dann auch nicht so viele Händler. Das ist bei Online-Games so wie World of Warcraft, EVE Online, also die bereits erwähnten, ist das ein Unterschied. Da haben Sie dann neben den typischen Quellen und Senken, also Sie können halt Ressourcen farmen und Ressourcen ausgeben, auch die Möglichkeit, Ressourcen zu tauschen. In dem Fall mit anderen Spielern. Da gibt es das Auktionshaus und Sie können bestimmte Items dort zum Kauf anbieten und der Markt entscheidet, ist wirklich auch so eine, wie viel sind Menschen bereit dafür auszugeben, dann können Sie das zu dem Handel eingehen und sagen, nee, zu dem Preis verkaufe ich es nicht und können hoffen, dass das gut knapp wird. Und in diesem Auktionshaus ist seit Jahren zu beobachten, dass die Preise steigen. Einfach weil viele Spieler, also jetzt inzwischen nicht mehr so stark, aber es kommen neue Spieler nach. Aber vor allem die alten Spieler sind im Spiel, die haben relativ einfach die Möglichkeit, Ressourcen zu farmen, haben schon eine komplexe Ökonomie sich da drauf eingelassen, also haben sich spezialisiert und sind spezielle, es gibt viel zu viele Kräuterkundige, so, die können ganz tolle Heiltränke brauen. Wenn es so viele gibt, heißt es aber auch, also entweder wird das die Ware billiger, aber es gibt viel mehr von dem Zeug auf dem Markt, dadurch wird dann auch Gold produziert und die Leute haben dann zu viel Geld, also gerade die alten Hasen haben zu viel Geld, weil sie dann auch eben das Zeug farmen, also können sich Gold dann irgendwie aus den Bergen holen. So, und wenn sie dann was kaufen wollen, dann können die sagen, ich kaufe alles hier, ich überbiete alle und damit steigen die Preise. Und das ist für Anfänger nicht so einfach, da einzusteigen, weil die Preise dann nicht dem entsprechen, was sie zahlen können. Das ist so ein Grundproblem von Auktionshäusern in Spielen, ist so die Inflation von den höher leveligen Spielern. EVE Online ganz ähnlich, hatte ich Ihnen ja schon erwähnt, wie dann der Preis plötzlich steigt oder sinkt. Also das ist ein typisches Beispiel von Tausch. Sie tauschen eine Ressource gegen eine andere und das Ziel ist es hier im Gleichgewicht zu bleiben. Also im Gleichgewicht in so einer Ökonomie, also das ist jetzt unabhängig von dem Tausch, Gleichgewicht von der Ökonomie geht es darum, dass Sie Ressourcen einsetzen, Ressourcen bekommen. Das kann sowas sein wie in MOBAs, dass Sie diese Minions, die laufen ja aufeinander zu und im Idealfall ist das Spiel im Gleichgewicht. Wenn die Spieler nicht mitspielen, dann rennen die, treffen sich in der Mitte und reiben sich auf. Mal kommen die einen, mal kommen die anderen vor. Es gibt Spiele, je nach also wahrscheinlich Branding, in denen es ein Ungleichgewicht ist. Also das eine Team hat einen inhärenten Vorteil. Also Lila würde immer gewinnen, wenn sie nichts machen. Aber man geht mal davon aus, das Spiel ist in einem Gleichgewicht. Diese Minions fließen in unendlicher Quelle aus dem Nexus nach. treffen aufeinander und das ist wie so eine Senke und dort vernichten sie sich dann. Und das Ziel der Spieler ist es nun, dieses Gleichgewicht so zu stören, dass es zu ihrem Vorteil ist. Also dass sie zum Beispiel Minions von der anderen Seite rausnehmen, damit ihre eigenen weiter vorwärts kommen, beziehungsweise sie selber es schaffen, manche dieser Zentralen zu zerstören, sodass die Ökonomie allmählich aus dem Gleichgewicht kommt und sie nach und nach es schaffen, die gegnerische Basis dann einzunehmen. Und das ist im Prinzip der Kern des Spiels. Es ist ein ökonomisches Spiel, in dem sie auch sich überlegen müssen, hole ich mir so ein spezielles Monster in der Mitte, das kostet mich Zeit, die ich woanders nicht habe, aber es bringt so viel an Verstärkung, dass ich es wieder nutzen kann, um dann schneller diese Ökonomie wieder zu meinen Gunsten zu verändern. Also das ist das eine, und bei Mario Kart kennen Sie das auch, das Gleichgewicht der Rubberband. Also wenn Sie weiter hinten sind in Mario Kart und Sie fahren über so ein Item, dann kriegen Sie spannendere Dinge, als wenn Sie vorne sind. Vorne kriegen Sie Münzen und Bananenschalen, hinten kriegen Sie Raketen, Blitze und irgendwelche Power-Ups, die Sie beschleunigen und Ihnen die Gelegenheit geben, wieder zu dem anderen aufzuschließen. Das ist so eine Form von Probabilist, also die Wahrscheinlichkeit, welches Item Sie bekommen, hängt davon ab, wie Ihre Spielperformance ist, wie gut Sie sind oder wie viel Glück Sie gehabt haben. So, und das ist so eine Möglichkeit, ein Spiel im Gleichgewicht zu halten. Das ist alles fällt unter Balancing. Balancing ist ja im Wesentlichen dieses Austarieren der Ingame-Ökonomie. Wenn Sie es eben mal davon absehen, dass Ökonomie nicht nur Gold und Pilze sind, sondern auch viele andere Eigenschaften, und die sollen so im Gleichgewicht gehalten werden, dass Spieler immer noch eine Herausforderung haben, aber dennoch auch die Möglichkeit bekommen, das Spiel zu bewältigen. So, und im zweiten Teil, der ist jetzt nicht mehr ganz so lang, gibt es noch ein paar Anmerkungen zu hybriden Ökonomien. Und das macht Spiele in den letzten Jahrzehnten, besonders spannend. Wenn man aber drauf schaut, ist es ja nun nicht wirklich neu. Nämlich diese Verkettung von äußerer Ökonomie, in der irgendwie Euros und Dollar bezahlt werden, die wiederum ja letztlich auch in verschiedenen Tausch- und Konversionsnetzen drinstecken, und innerer Ökonomie. Also das typische Beispiel sind die Free-to-Plays, hatte ich ja schon erwähnt. Hier sieht man Clash of Clans, auch ein älteres Bild, aber Sie können halt diese Premium-Ökonomie, die sieht auch immer schöner aus als die anderen, das sind halt hier diese Diamanten oder Smaragde, können Sie säckeweise kaufen, aber das sind ja nur grafische Assets, also Sie können halt einige davon kaufen, 2200 oder 500 für Pfund in dem Fall, also für Echtgeld. Das ist das eine, Sie kaufen durch Geld Währungen in der Ökonomie. Hier in Nightmare Tower können Sie zum Beispiel Freunde einladen. Like us, get 3000 Coins. Oder follow us on Twitter, 1500. Also Facebook ist das Doppelte wert, zumindest in dieser Zeit, als Twitter. Oder Google Ads, wenn Sie bei Google Plus sich dann irgendwie zu Freunden werden, da kriegen Sie nur 1500. Oder YouTube subscribe. Manche Spiele sagen auch, lad einen Freund ein. Wenn einer sich wegen dir, also schick irgendwelche Einladungen, und wenn der sich dann für dieses Spiel einschreibt, kriegst du 10.000. Also das gibt es, dieser Versuch. Und nicht nur Geldökonomie, sondern auch Aufmerksamkeitsökonomie von außen mit der Spielwelt zu verkoppeln. Immer wissend, dass gerade sowas wie Aufmerksamkeit durch die Werbeindustrie in Dollar umgewandelt werden kann. Davon lebt YouTube. Also wenn Sie so und so viele Viewer haben, noch besser Abonnenten, dann kriegen Sie Werbeeinnahmen. Und ab einer Million können Sie davon leben, heißt es ja so. Dann haben Sie so ein Einkommen, mit dem Sie Ihre Miete zahlen können und auch Ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und es ist eine Entscheidung zu sagen, ich investiere, ich bin irgendwie gut in was, ich habe irgendeinen Skill, den kann ich abfilmen und reinzeigen und vielen Leuten zeigen. Wenn ich dann regelmäßig Content nachliefere, dann gibt es mehr Fans, die sich da irgendwie meinem Kanal anschließen. Da muss man arbeiten für, es ist eine normale Arbeit, wenn Sie so wollen, halt YouTube-Star zu werden. Und wenn Sie es gut machen oder eine Marktlücke füllen, dann ist es möglich, dass Sie da ein lukratives Einkommen haben. Das ist so eine Verkettung von Aufmerksamkeitsökonomie mit realer Ökonomie. Und bei Spielen, die versuchen halt Aufmerksamkeit zu generieren, wenn Sie nämlich mehr Follower haben auf YouTube, auf Ihrem Kanal, subscribe, dann kriegen Sie dadurch Geld. Also sind Sie bereit, Ihnen für dieses Geld dann auch im Spiel Vorteile zu geben. So, klingt jetzt neu, das sind auch so neuere Tendenzen in Spielen, dass sie versuchen, nachdem sie das Spiel erworben haben, noch Geld aus ihnen rauszubekommen. Das war ja bis dahin eher so, also bei sehr vielen Spielen zumindest, sie kaufen das Spiel und gut ist. Oder auch nicht. Also wenn man an die Arcade-Zeit zurückdenkt, Pay-to-Play ist ein ganz altes Geschäfts- oder Monetarisierungsmodell. Sie müssen ein Quarter einwerfen für 3 Leben. Oder bei Gauntlet, also bei Figuren kriegen Sie den Donkey Kong, Sie kriegen 3 Marios und dann war's das. Bei Gauntlet kriegen Sie Lebenspunkte. Also Sie haben nur eine Figur, aber Sie können Insert Coin, können Sie, wenn Sie merken, oh, es geht schlecht, da werfen Sie nochmal Geld nach und Sie bleiben im Spiel. Ist nicht mehr so, also der Spielfortschritt bleibt erhalten, solange Sie Geld nachwerfen. Oder Sie spielen vorsichtig und verlieren weniger. Hier sehen Sie übrigens auf dem Bild von Gauntlet diese Totenköpfe. Das sind unendliche Quellen für Geister. Also die Geister spawnen da immer raus, solange bis sie diese Quelle kaputt machen und dann haben sie erstmal Ruhe von denen. Und die Schätze wiederum sind dann entsprechend eine Quelle oder die Möglichkeit, eine Quelle für Punkte. Und dann gibt es noch Essen, dass sie dann, aus dem Essen machen sie dann wieder Lebenspunkte. So, und das andere ist dann Fortschritt in Donpachi oder in solchen Continue Games. Das gab es dann auch Mitte der 80er. Dass sie Geld einwerfen, um ihr Spiel fortzusetzen. Also sie können während des Spiels nichts machen, aber wenn sie dann verloren haben, alle 3 Leben sind aufgebraucht und plus extra Leben, dann können sie innerhalb von 10 Sekunden Geld nachwerfen, damit sie weiterspielen dürfen. Das sind alles Möglichkeiten. Heute würde man sagen Pay-to-Play, also sie müssen bezahlen, um zu spielen. Das ist ungewöhnlich bei Konsolen und Online-Games, die sie ja schon erwerben, dass das Spiel dann von ihnen auch noch sowas verlangt. Und das ist ja auch die große Diskussion, wie weit Spiele da gehen können. Bei Arcade war das der Deal. Also du musst das Spiel nicht kaufen, das kostete Tausende von D-Mark oder Dollar, um sich so ein Spiel mit Automat zu leisten. Also geht man hin und bezahlt halt für das Spielerlebnis. Dann die schon erwähnte Zeit als Ressource, also in Clash of Clans, nicht? Wollen Sie das jetzt aufhören? Complete the previous building and free up a builder. Also Sie können halt die Zeit sich beschleunigen durch Ingame-Währungen, haben wir schon gesehen, die können Sie erwerben. Und bei World of Warcraft, was ja auch so ein Teil der Kommerzialisierung ist, können Sie sich hochleveln im Spiel, so im Schnitt inzwischen 1 Stunde für ein Level, also Spielarbeit müssen Sie da reinstecken. Oder Sie sagen, ich will gleich ins Endgame. Und Sie können für nur $60 auf diesem Bild, können Sie einen Level 90 Character Boost kaufen. Was natürlich von denen, die sich das erarbeiten, so ein bisschen mit Naserümpfen gesehen wird, dass da so diese Neureichen kommen und gleich ins Endgame gehen, obwohl sie noch nie gespielt haben, weil sie einfach zu viel Geld, aber zu wenig Zeit haben. Das ist auch so immer so eine Diskussion in der Community, inwiefern man sich Spielfortschritt erkauft, pay to win, und inwiefern das so ein Spiel zerstört. Bei World of Warcraft, das ist so zweischneidig, weil sie ja nicht gezwungen werden in Player versus Player Kämpfe zu gehen, beziehungsweise nur weil sie einen Level 90 Character Boost haben, haben sie auch noch nicht die Items. Also es ist so, sie können dann an bestimmten Missionen teilnehmen, aber im Zweifel fehlt ihnen noch eine Menge anderes. Das können sie dann kaufen in dem Auktionshaus, dafür brauchen sie aber Ingame-Währung und die müssen sie sich dann auch noch kaufen. Also man kann sich schon das komplette Paket kaufen, aber letztlich muss man sich halt fragen, warum man so ein Spiel überhaupt anfängt und was es einem wert ist. Also das ist so eine Möglichkeit, dass sie Spielzeit sich erkaufen, dass man tatsächlich gemerkt hat, es hat nicht jeder die Stunden, die es braucht, um so ein Spiel auch so zu spielen, wie er oder sie das möchte. Und dann gibt es Wechselkurse, hatte ich schon erwähnt bei Eve, diese Pilot License Extensions, also pro Monat, das ist im Grunde genommen das Abo-Modell. Also Sie müssen pro Monat sich so eine Pilot License Extension vorlegen in dem Spiel, dass Sie weiter Pilot sein dürfen, das ist ja so ein Weltraum-Handelsspiel. So, jetzt können Sie die kaufen für Dollars oder Euros, 20 Euro ist hier auf dem Kurs, oder aber durch Ingame-Ökonomie, also Sie können durch Spielzeit das reinwirtschaften, die kosten dann jeweils irgendwie 500.000, 1 Million, 600.000, was auch immer, der Ingame-Werbung, und das müssen Sie erwirtschaften, können Sie machen, also Sie bauen in Asteroidenfeldern Ressourcen ab oder Sie handeln oder Sie machen irgendwelche Kopfgeldmissionen oder Sie werden Pirat und nehmen das anderen ab. Also wie auch immer Sie zu Ihrem Geld kommen, das können Sie da erwirtschaften. Und dann können Sie diese Pilot License Extension mit Ihrem eigenen Geld erwerben. Und das heißt so, also früher waren es mal 2 Tage, müsste man spielen für so einen Plex oder vielleicht eine Woche. Und den Rest kann man dann auf eigenem Konto spielen. Aber man muss überhaupt kein Geld ausgeben, wenn man ein fleißiger Spieler ist. So, und deswegen gibt es halt eine Ingame-Wechselkurs zu einer äußeren. Also man kann sagen, 20 Euro sind 600.000. So, und deswegen können Sie sowas wie Raumschlachten, können Sie dann auch in Echtgeld angeben. weil man weiß, wie viel Geld nötig war, um dieses Raumschiff zu bauen. Man weiß, wie es gibt auch einfach Märkte, in denen können Sie sich so eine Pilot License Extension kaufen. Und Sie können das direkt beim Hersteller kaufen oder Sie kaufen das von anderen Spielern im Game. Also Sie zahlen dem dann nur 15 Euro oder Dollar. Dafür gibt er Ihnen so eine Pilot License Extension und dann können Sie die auch einlösen. Also es entsteht so eine Hybridökonomie, die von den Machern durchaus auch gewollt ist. Es gibt andere Spiele, die das machen. Das ist nicht so häufig. Die Angst ist natürlich, wenn alle spielen, dann haben wir unsere Server nicht bezahlt, weil die erwirtschaften ja nicht einen echten Gegenwert. Die erwirtschaften ja nur irgendwelche variablen Werte, die dann hochgehen. Darauf, also mein Stromanbieter nimmt mir das aber nicht ab. Also irgendwo muss das Geld herkommen. Aber wenn es genügend Spieler gibt, die tatsächlich monatlich sich den Betrag kaufen, dann kann man solche Modelle auch fahren. Es gibt interessanterweise, also ich hatte es jetzt in die Vorlesung aufgenommen, im nächsten Jahr kann ich es wahrscheinlich schon wieder entfernen, seit ja einiger Zeit diese sogenannten Lootbox-Diskussion auch, also dass sie durch echtes Geld sich Items im Spiel kaufen, die so Überraschungskisten sind. Wundertüten hat man das früher im Laden genannt. Und da sind dann Items im Spiel drin, die sie halt benutzen können. Das kann man erstmal zur Kenntnis nehmen. Dann gab es jetzt diese große Diskussion, sind da Items drin, die spielentscheidend sind, also Pay to Win, dass ich mir, wenn ich viele Lootboxen kaufe, einfach Sachen bekomme, die mein Spiel, also nicht nur Mützen und Anzüge, sondern irgendwie Waffen und Fähigkeiten, die mir Vorteile im Spiel bringen, das ist diese Pay to Win Strategie. Und, das war ja bei diesem Star Wars Battlefront 2 so schlimm, Spielitems, die jeder haben will, die Darth Vader Figur oder bestimmte Level sogar, also Content, den man hat, den man erst bei einem Vollpreisspiel hat man ja das Spiel schon mal bezahlt, da wird das Zeug dann alles mit installiert und indem ich so eine Box öffne, wird es dann plötzlich als available geflaggt, also es ist ja relativ billig für den Hersteller, mit Lootboxen zu arbeiten. Und wie ist das Verhältnis von Vollpreisspiel zu solchen Gewinnen und Glücksspielen? Das war das eine, also die Gamer-Community war da sehr angestunken, dass es so teuer ist, letztlich den Content des Spiels freizuschalten. Gibt es ja verschiedene solche Spiele, die da unangenehm aufgefallen sind, von bestimmten Herstellern auch bevorzugt. Und das andere ist, dass in manchen Ländern Lootboxen als Glücksspiel gelten und nicht mehr als Gewinnspiel wie die Lotterie oder die Wundertüte, sondern von den ganzen psychischen Mechanismen, die das freisetzt, weil man so geldwerte Vorteile hat, die man sich eben auch so kaufen könnte, aber in manchen Spielen geht nicht mal das, entsteht so ein Glücksspielmechanismus mit den ganzen Suchtformen, die da entstehen, also dass manche Leute gar nicht mehr aufhören können, Lootboxen zu öffnen, weil die auch so toll animiert sind und da werden so viele Dopamine frei, wenn so ein Ding so geöffnet wird. Und das Anschauen von Unboxing-Videos auf YouTube reicht auch nicht mehr, um sich das zu bekommen. Also es entsteht so ein Verhalten, womit gerade Kinder und Jugendliche nicht klarkommen, die einfach ihre Impulskontrolle nicht so im Griff haben. Also die können sich vor solchen Dopaminen, die dann freigesetzt werden, nicht sagen, so, aber es ist doch schon albern, was hier passiert, sondern mehr davon. Und da manche dieser Spiele gezielt an Kinder und Jugendliche vermarktet werden, auch wenn es vielleicht erst ab 16 oder 18 offiziell zur Verfügung steht, weiß jeder, dass die es trotzdem vorher spielen und wenn die dann auch noch Geld ausgeben können. Also in manchen Ländern, Belgien war eins davon, wurde es einfach verboten. Und dann hat Disney gesagt, Moment, Star Wars Lizenz wird mit Glücksspiel verbunden, nehmt das Zeug raus, Electronic Arts ist zurückgerudert. Und jetzt gibt es ja für das neue Battlefield World War II schon die Ankündigung, no Lootboxes. Also ich gehe mal davon aus, dass wir im nächsten Jahr von Lootboxen gar nichts mehr hören. Oder das ist so ein Jahr, weißt du noch, 2017, ja, Lootboxen, was für eine Pest. Aber es ist auf jeden Fall der Versuch, aber wir werden neue Sachen sehen, mal gucken, weil die Firmen feststellen, 60 oder 70 Euro Dollar ist zu wenig, um kostendeckend zu produzieren, weil Spielproduktion in diesem Sektor enorm teuer ist. So, und dann müssen sie sehen, wie sie das Spiel nach dem Launch monetarisieren, wie sie noch zu weiterem Geld kommen. Booster Packs kennt man ja schon von Pokémon und Magic und das hat Hearthstone dann auch übernommen. Also, dass sie kaufen Items und sie wissen nicht, was drin ist, aber vielleicht bringt es ihr Spiel voran. Und die können sie für Ingame-Währung erwerben oder für Euros und Dollar. Im Gegensatz zu Live-Card-Games, wo sie bei dem Pack genau wissen, was drin ist, sind diese Booster Packs, die haben halt immer noch diesen probabilistischen Faktor. Vielleicht kriegen sie dieses eine Rare-Item. Sie kennen das auch, jetzt ist ja wieder Weltmeisterschaft, diese Panini-Bildchen, also wo sie dann ihre Fußballstars in so Alben kleben und wo man immer wusste, es gibt welche, die hat niemand und andere, die hat jeder. Und es gibt einfach keine gleiche Verteilung dieser Bilder, weil man natürlich möchte, dass die Menschen regelmäßig diese Packs kaufen und diese Bilder bekommen. So, und das führt uns dann auch zu der Frage der Monetarisierung von Online-Spielen. Inzwischen muss man ja sagen, auch von Offline-Spielen, aber online ist da besonders aktiv, weil der Konkurrenzdruck höher ist, der Spieler untereinander, also sie möchten dann auch, also warum kauft jemand Mützen in dem Spiel oder Skins für seine Figur? Doch nicht nur für sich, klar gibt es auch, dann sehe ich aus wie meine Lieblingsfigur aus einem anderen Spiel, aber natürlich auch, weil andere dann sagen, boah, der hat die fantastische, irgendwie den fantastischen Anzug. Also der soziale Vergleich wird bei Online-Spielen sehr viel stärker getragen und deswegen sind Menschen da auch eher bereit, Geld für Kosmetik auszugeben, also die reine Austauschen von Assets ohne Auswirkungen auf Regeln oder auf Spielmechaniken. Das ist ein Grund und das andere ist natürlich, wie wir gesehen haben, kauft ihr Level 90, dass man Spielmechaniken freikauft, die man sich sonst erspielen müsste. So, was gibt es für Monetarisierungsmodelle? Das klassische, das Abonnement, also World of Warcraft hat das ganz groß gemacht. Ultima Online hat das gemacht. EverQuest oder also die frühen Online-Rollenspiele der späten 90er und der frühen Nullerjahre arbeiten mit monatlichen Gebühren. Und WoW hatte zu Bestzeiten 12 Millionen Kunden, die jeden Monat 10 bis 15 Dollar bezahlt haben. Also die haben richtig, richtig viel Geld gemacht damit. Und hatten praktisch die Entwicklungskosten des ganzen Spiels in einem Monat wieder raus. Da gibt es eine Frage.
Ja, ich muss kurz anmerken, weil WoW kommt es jetzt auch mit dem Game Gold Zeit.
Genau.
Also das ist ja dann eigentlich auch wieder eine Wechselkurs.
Genau, also die haben, also das ist das Abo-Modell, ist ein frühes WoW-Modell, das ist aber inzwischen macht man das nicht mehr. Also neue, also WoW kann sich das leisten, weil die so eine große Playerbase haben, neue Spiele, die auf den Markt kommen, die es versuchen, schaffen regelmäßig nicht genügend Abonnenten zu bekommen, um kostendeckend zu arbeiten. Und WoW steht auch enorm unter Druck, weil es, so ein Spiel nutzt sich auch irgendwann ab, auch wenn sie ja regelmäßig Content nachschieben. Und was Sie hier sehen, ist jetzt sozusagen nicht exklusiv. Man kann durchaus verschiedene dieser Möglichkeiten parallel anbieten. So, dann gibt es eben Abo mit Ingame, genau, EVE Online, Wildstar und jetzt eben World of Warcraft neuerdings auch. Also Abo mit Ingame-Wechselkursen als Alternative. Dem Free-to-Play nach Kleinkauf. Also Guild Wars ist so ein Beispiel, da kaufen Sie einmal das Spiel für relativ viel, also es ist relativ teuer, im Gegensatz zu eben diesen Abo-Spielen, die sind kostenlos, der Client, den laden Sie kostenlos runter, dann können Sie ein bisschen spielen, entweder eine Woche oder bis Level 20 oder so und danach stellt Ihnen das Spiel die Frage, willst du jetzt nicht endlich mal kaufen? Abonnieren. Oder sie sagen, nein, wir leben davon, dass regelmäßig Menschen sich den Vollpreistitel kaufen, dafür haben wir am Anfang mehr und davon können wir kostendeckend arbeiten, aber sie müssen dann nicht nachkaufen, beziehungsweise sie können dann eben so Free-to-Play, so Zusatzcontent eben erwerben. Also Micropayment ist so das, was Sie hier in Neverwinter sehen, auf der linken Seite, wo Sie für 200 Dollar minus 1 Cent das Hero of the North Pack kaufen konnten, können, wo dann so tolle Sachen drin sind, Heavy Giant Spider, Panther, Glided, Moonstorm, Regalia, Delzonus Treasure Box, also Dinge, die man nur versteht, wenn man in dem Spiel ist, Bag of Holding, das klingt schon praktischer, Respect Token, 3 extra Character Slots, also Sie können noch mehr spielen, 2 Millionen Astral Diamanten, das klingt nach viel, man weiß auch nicht, wie viele Sachen kosten, VIP Game Access, Moonstorm Regular, Dungeon Master, also viele Items, die Sie da irgendwie gleich benutzen können. Ohne wahrscheinlich, wenn das der, so ein Start ist aber kein Starter-Pack. Also das kaufen sich dann nur Leute, die wissen, was das wert ist. Es gibt so Starter-Packs für 20 Dollar, da kriegen sie halt so die Grundausrüstung. Das ist aber eine Möglichkeit, das würde ich jetzt nicht mehr als Micropayment bezeichnen. Das geht ja eigentlich so bis 5 Euro, 5 Dollar, sagt man. Aber man kann halt im Spiel Sachen kaufen. Im Shop Sachen kaufen für das Spiel. Das ist so eine Möglichkeit, wie sie monetarisieren können und sowas wie League of Legends lebt halt davon, dass es so viele Skins gibt oder dass sie sich bestimmte Champions permanent zusichern wollen und dafür bereit sind, Geld auszugeben. Das funktioniert von der Community zumindest, solange es Kosmetik ist, also nicht, sie können bessere Items haben als die anderen in Player-versus-Player spielen, sondern sie sehen irgendwie schicker aus, aber darum geht es ja bei vielen Spielern nicht. Und wer dafür Geld ausgibt, die tragen praktisch das Spielerlebnis für alle mit. und sehen dann auch irgendwie eleganter aus, aber es ändert sich nicht im Spielverhalten. Ist das eine Meldung? Da hinten ist
Meldung. Ja, ja. Eben das mit diesem Pay-to-Win-Modell, das macht ja FIFA und dieses, ein Riesenteil von EA's Umsatzjährlich aus.
Ja.
Weil diese Ultimate-Team-Dinger, da kauft man sich ja eigentlich Power, indem man die verschiedenen Spieler kauft.
Genau. Das ist ja auch nicht, dass es nicht geht. Also es gibt, klar gibt es Freemium, also Premium-Content, den nur einige bekommen, die dafür Geld ausgeben. Und wenn der also ludisch relevant ist, ludisch einen Vorteil bietet, dann hat man auch, daher kommt ja dieser schlechte Ruf von EA. Also dieses Gefühl, die machen zwar irgendwie gute Spiele oder Spiele, die man gerne spielt, mit wechselnder Qualität vielleicht, aber sie haben Monetarisierungsmodelle, die eigentlich der Idee des Spiels als Wettbewerb gegenüberstehen. World of Tanks ist ja auch so ein Beispiel für ein Online-Spiel, wo sie halt, also wo jeder weiß, also die besten Panzer gibt es nur gegen Geld. Und wenn sie da verlieren, oder ich meine, bei Hearthstone ist ja auch so eine Sache, dass sie durchaus, also wer viel Geld ausgibt, der hat natürlich bessere Karten in seinem Deck. Und man weiß jetzt nie, wenn man gegen einen verliert, hat der lange gespielt, intensiv, oder hat der intensiv viel Geld ausgegeben. Und es gibt so ein Gefühl für Fair Play, was aber eher so aus diesem Magic Circle kommt. Wenn wir beide uns auf die Kunstwelt des Spiels einlassen und auch bereit sind, Suspension of Disbelief, also diese ganzen außerweltlichen Einflüsse für die Dauer der Spielzeit auszublenden, das ist ja so ein sozialer Vertrag. Wir spielen jetzt beide, dann erwartet man aber auch, dass der andere gegenüber sich auch so verhält. Und bei manchen Spielen kann man sagen, okay, hier gibt es dann den Server für irgendwie für Reiche, die halt sagen, ich guck mal, wer mehr Geld hat, und dann spielen die gegeneinander, so wie im echten Fußball ja auch. Also das ist ja nicht so, dass ich habe mich immer gefragt, wieso sind eigentlich manche Vereine so permanent erfolgreicher? Also wieso sind die Spieler dort so viel besser, die um München wohnen oder um Hamburg oder so? Das sind die ja gar nicht. Also die kaufen sich einfach, die haben einfach mehr Geld und kaufen sich weltweit die besten Spieler ein. Bis ich das mal verstanden habe, dass Fußball eigentlich auch ein, also ist halt ein Geldsport, in dem man gegen Geld bessere Chancen hat, irgendwelche Titel zu erwerben und damit sich selber vermarkten zu können, weil man Werbeeinnahmen macht oder Sponsoring-Verträge abschließen kann. So, und so ist das bei Spielen, also wenn man selber dabei einsteigt, beim Profifußball nimmt man das hin. Also dass so Vereine sich solche Geschäfte machen, weil man ja nicht mit denen in Konkurrenz steht. So, aber wenn man jetzt irgendwie auf den Bolzplatz kickt, erwartet man nicht, dass die anderen, mit denen die da kommen, sagen, ja, ich habe mal hier mal für 10.000 Euro einen Nachbarn mitgebracht aus Brasilien, der ist hier ein bisschen besser. Ich kenne den eigentlich gar nicht, aber ich dachte, wenn wir uns schon treffen, dann wollen wir halt mal unsere Chancen verbessern. Das würde auf dem Bolzplatz komisch wirken und als unfair gelten und so. Dieser Geist, der geht dann halt auch in diese Online-Spiele, dass es irgendwie nicht rechtens wirkt, wenn Menschen für Geld das erwerben, was andere für Skill brauchen, also andere für Skill für brauchen. Oder man macht es transparent und sagt, hier kämpft Skill gegen Geld, aber das muss man wissen. Und Spiele, die so wie FIFA eben in einer langen Tradition stehen, dass man sich das irgendwie erspielt und erarbeitet und die dann nach und nach dazu umgehen zu sagen, ja, wir haben neue Modi freigeschaltet und es gibt auch Möglichkeiten der Mikrotransaktion oder der echt Großtransaktion und die erzeugen dann aber, da du hast ein besseres Team, die sind vielleicht realistischer, was so den Umgang mit Fußball im Profisport angeht. Aber als Spiel fühlt es sich einfach komischer an. Und da entstehen dann auch entsprechende Reaktionen auf Seiten der Spieler, bis hin zu massivem Widerstand, wenn wir an diese Lootbox-Debatten bei Battlefront denken, wo ja dann Spieler, also wurde zu Boykott wurde aufgerufen, es gab unglaubliche Runs auf YouTube, die dann Millionen von Menschen erreichen. Und EA schrieb da dann immer, ja, wir haben den Spielern zugehört, ganz genau, und wir werden das jetzt ändern, aber faktisch haben sie auch Disney zugehört und dem Lizenzgeber der Star Wars Lizenz und gesagt, ja, vielleicht müssen wir dann doch, also vielleicht ist das dann doch die Grenze dessen, was möglich ist, und künftig werden wir das irgendwie anders machen. So, und da gibt es als letzte Anmerkung vor der Pause jetzt noch, eben diese Ökonomien haben natürlich dann auch Schattenökonomien zur Folge. Wenn man Ingame-Währung irgendwie, also alles, was Ingame einen Wert hat, hat einen Preis im Spiel. So, jetzt gibt es die Möglichkeit des Herstellers, Shops anzubieten und das zu kaufen. Aber noch vor diesen Shops gab es noch andere Varianten, nämlich die sogenannten Real Money Traders. auch Chinese Gold Farmer genannt, die auch aus World of Warcraft kamen, weil World of Warcraft halt durch sein Millionenpublikum, also es war ja eines der ersten Rollenspiele, das den gesamten Markt praktisch monopolisiert hatte. Sodass es interessant war, es gab schon früher, schon 2005 gab es Menschen, die hätten gerne mehr Geld im Spiel, als sie selber erwirtschaften konnten, sei es aus Zeitgründen, aus welchen Gründen auch immer. Aber es gab die Möglichkeit, Items im Spiel zu handeln oder einem Spieler Geld zukommen zu lassen, einem Mitspieler, ob der jetzt in der Gilde war oder nicht. Und es ist auch möglich, dass man sich irgendwo trifft, der eine droppt ein Item, der andere nimmt es auf. So, also es gibt diesen Handel und jetzt hat sich außerhalb der World of Warcraft Biosphäre ein Handel eröffnet, in dem Leute gesagt haben, ich bin den ganzen Tag damit beschäftigt, Gold abzubauen oder Monster zu killen und irgendwie deren Loot zu sammeln. Aber meistens ging es um Gold, also um Items, die sie dann in Gold umtauschen. Und haben eine Webseite aufgemacht und da konnten sie dann eben durch Echtgeld, den schicken sie $10 und kriegen dafür dann 10.000, hier, ne, 1.000 Gold für 12,08 €, was echt wenig klingt, aber oh gut, also diese Währung, ach nee, Mill, 1.000 Mill, also wahrscheinlich 1 Million Gold für 12,08 €. Und das war vor allem im asiatischen Raum sehr beliebt, also wirklich beliebt. Da haben Tausende von jungen Männern bevorzugt das als Arbeit angenommen in den Städten. Gab es dann auch die fürchterlichsten Arbeitsbedingungen, aber manche war auch, es war einfach so, ja, mein Bruder arbeitet bei Nike oder meine Schwester in der Fabrik und näht da Schuhe zusammen und mein Bruder steht in der Schlange, um irgendwie Handys zusammenzustecken und ich stehe hier in der Schlange und baue halt irgendwie Gold in virtuellen Spielen ab. So, und das wurde dann verkauft und dann traf man sich im Spiel, beziehungsweise man kriegte das im Spiel überwiesen. Das ist ein gehöriges Maß an Vertrauen, braucht man, weil die einen natürlich auch reinlegen können. Aber deswegen gab es dann seriösere Anbieter, wo man auch wusste, wenn man denen Geld überweist, kriegt man auch das Item. Es gab andere Angebote, zum Beispiel, überlass uns deinen Account und in einer Woche hast du den auf Level 80 oder Level 60. Also dieses Power-Leveling, was andere dann übernehmen. Auch das gegen echtes Geld und man hat halt dieses Mühen des Hochlevels nicht und bekam aber eine stärkere Figur zurück. Oder es gab auch Escort-Missionen. Also wir haben hier eben hochlevelige Figuren, die begleiten dich in dieses Dungeon, also sozusagen die machen deine Raid-Party, die machen alles platt, aber das Item zum Schluss lassen sie dann dir. Das wurde nicht gebucht. Also Leveling gab es und Goldfarming, es war ein lukrativer Markt. Escort, das fühlte sich dann doch irgendwie zu komisch an. Vermutlich, also das haben Leute nicht gemacht oder haben dann dieses Item gleich selbst gekauft. Also die kaufen lieber Gold und gehen ins Auktionshaus, um das Item zu kaufen, als im Spiel sich dann von solchen Hünen da begleiten zu lassen. Das sehen Sie auch auf der linken Seite, das war nicht nur WoW, das war in eigentlich allen größeren Online-Rollenspielen. Und man muss auch wissen, im asiatischen Raum sind gerade Online-PC-Rollenspiele sehr, sehr beliebt. Und nicht nur WoW, sondern viele andere auch. Also es war nicht nur ein internationaler Markt, sondern auch eben so ein nationaler Markt. Und es gibt auch Dokumentationen, Interviews mit den Betroffenen, die sagen, ja, ist doch irgendwie ein Beruf, lass uns da einfach in Ruhe. Und dann gab es Jäger, die haben dann Chinese Gold Farmer gejagt, weil die ja die Ingame-Ökonomie zerstören durch diesen Inflationen, dadurch, dass sie den ganzen Tag nur Ressourcen in die Welt bringen. Sorgen sie dafür, dass für alle die Preise höher werden, weil es plötzlich mehr Gold gibt in der Währung. Also haben sie Chinese Gold Farmer gejagt, das wurde dann wieder als Rassismus betitelt, dass man wieder auf Gastarbeiter und Wanderarbeiter einschlägt, also um die eigene Ökonomie zu schützen. Also es war eine recht turbulente Zeit, die ist nicht mehr ganz so turbulent, weil die meisten Firmen inzwischen darauf reagieren und sagen, okay, da ist also ein Markt, den man auch nicht so richtig in den Griff bekommt. Blizzard hat dann irgendwann gesagt, okay, wenn wir sehen, dass dein Konto plötzlich von Nordamerika 2 Wochen von China aus bedient wird, dann wird es gesperrt. Also Power-Leveling, das geht nicht. Und andere Dinge, wer erwischt wird bei The Real Money Traders, der ist ein Konto, wird auch gesperrt. Also das war die Idee durch Verbot, dem irgendwie Herr zu werden. Aber bei 10 Millionen Spielern, also kann man das ja nicht im Einzelfall prüfen, sondern muss es automatisieren und da gibt es dann zu viele falsch positiv. Also es war irgendwie alles nicht gut und Blizzard reagierte dann darauf, so wie jetzt, ja okay, also wenn es ein Markt ist und es echt viele Spieler gibt, die bereit sind, für Ingame-Währungen echt Geld auszugeben, dann machen wir den Shop doch selber. Das haben sie in Diablo 3 versucht, was auch nicht so gut ankam, weil es ja wieder darum ging, dass man sich tolle Items irgendwie durch Echtgeld kaufe. Und jetzt, wie wir gesehen haben bei WoW, Power Leveling, ja, anstatt da irgendeinen Chinesen zu beauftragen, den man nicht kennt, kauft man gleich bei Lizard den Level oder kauft sich halt die entsprechenden Items in umliegenden Shops. Also das ist so eine Reaktion darauf, dass es diesen Markt schon gab, bevor es Free-to-Play und Microtransaction in Computerspielen so verbreitet war. Und die Hersteller darauf reagieren und sagen, wir verkaufen ja jetzt nicht mehr ein Spiel, was man 20 Stunden spielt, sondern wir verkaufen eine ganze Welt, in der man hunderte von Stunden verbringen kann. Und wir brauchen einfach Zusatzangebote und sorgen dafür, dass Spieler über das ursprüngliche Spielerlebnis hinaus dann auch permanent Content haben, den wir uns dann einfach bezahlen lassen. Und deswegen ist das Ende dieser Hybridökonomie auch lange noch nicht erreicht, weil wir tatsächlich diese Verquickung von In- und Offline-Ökonomie in verschiedenen Ausprägungen erleben und uns halt fragen, was ist als Spieler-Community noch tragbar? Also ab wo sagen die dann so, das reicht, also so, da gehen wir nicht mit? Und an was gewöhnt man sich eigentlich alles noch? Und natürlich andere Ökonomien, die digital sind, eben die genannte Aufmerksamkeitsökonomie, die macht ja Übriges. Also die Konversion von innerer und äußerer Ökonomie in ganz verschiedenen Formen, auch diese die Vermischung von Facebook-Ökonomie mit Spielökonomie, mit Geldwert, das nimmt eher zu. Und insofern werde ich wahrscheinlich mal gucken, was im nächsten Jahr dann die neueste Sau ist, die durch Dorfs getrieben wird, weil es halt derzeit als der heilige Gral der Monetarisierung von Online-Spielen gilt. So, wir machen damit jetzt mal eine Pause, 10 Minuten, und dann gehen wir wieder in die 80er und machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben.